Steffen Benz, Alaf. Tobi Freudenthal, Alaf. Golf Buddies,
Hilau.
Ach, stimmt, Iba. Ey Leute, schreibt mir sofort, wer von euch sagt Alaf, wer sagt Hilau, wer sagt Karneval, ist mir scheißegal. Herzlich willkommen zu der Rosenmontagsfolge hier im Rheinland.
Ja, genau, richtig. Ja, ich bin ja weltoffen und dementsprechend sage ich immer Hilau und Alaf.
Hilaf.
Alle zusammen. Ja, im Nachhinein, also es ist, ist ein langes Thema, aber auf der anderen Seite, ey, ehrlich, ne? Es ist doch alles, wir sind doch alles frohe Naturen. Ob wir nun Alaf oder Hilau sagen.
Unterm Strich geht's
aber
ja um,
ich bin da schon einmal, nicht einmal, schon ab und zu mal so ins Struggeln gekommen, wenn man da mal in Köln feiert, was ich ja auch sehr gerne mache. Lass mal kurz Alaf.
ja, genau. Hört sich ein bisschen an wie hier Haram und Halal.
Hilau. Nee, auch von mir herzlich willkommen, Tobi Freudenthal. Herzlich willkommen, liebe Hörer. Wir sind in der Rosenmontagsfolge und ihr habt ja schon im Titel gesehen, wir haben uns da was einfallen lassen.
So nämlich.
Und zwar zur rheinischen Folge wollen wir uns natürlich einmal um diesen Teil des Jahres kümmern, auch wenn nur kurz, weil das ist, glaube ich, für jeden Golfer eher uninteressant oder für einige auf jeden Fall.
Nee, aber es gibt auf jeden Fall diesen krassen Abfall von Interesse. Also wenn ich so an meine Familie in Kiel denke, die denken ja, das ist einfach nur Größenwahn.
Ich habe jetzt vor kurzem, die Woche habe ich Unterricht ausgemacht, mit meinem Buchungssystem, da sagte die Dame, ja, nee, nächste Woche ist ja auch erstmal Fasching. Da habe ich gesagt, nee. Also, Hand aufs Herz, Fasching ist das nicht.
Okay, aber da sind wir uns ja alle einig, ne, glaube ich, im Rheinland, dass es Karneval heißt.
Das
also, da gibt es keinen Unterschied.
Also, das haben, glaube ich, die Mainzer sogar schon verstanden, dass es Karneval heißt. Also,
und da. Gut, dass du Mainz gerade sagst, weil da habe ich nämlich eine gute Kollegin, die auch Lieder macht mit ihrem Vater Hieronymus und die sind da gerade richtig wild unterwegs und die sind so, da siehst du mal, die fühlen Hilau wie du wahrscheinlich, das ist für die so richtig, Hilau. Und das fühlt sich ja als Kölner an, wie ich kann es nicht glauben, aber dann hatte ich selber einen Karnevalsauftritt in Warstein, was dann mal wieder ganz woanders ist. Und da ist auch so richtig vom Herzen Hilau, ne? Da haben sie, als ich fertig war, nochmal extra für mich dann Alaf angestimmt, aber meinten auch, das ist voll verrückt. Wir lieben Hilau, aber wenn wir uns entscheiden und hier eine Jungstour machen, dann fahren wir immer nach Köln.
Ja, ne? Also ja, darum, ist egal. Also im Nachhinein, ich will auch jetzt gar nicht das Fass aufmachen, wo man besser Karneval feiert, weil da hat ja jede Stadt so seine Ecken.
Und wir müssen auch noch in Richtung Golf kommen, richtig. Ne?
Aber ja, für Rosenmontag. Also wir nehmen gläserner Podcast, wie die Kollegen immer sagen. Wir nehmen auf nicht Rosenmontag. Aus versicherungstechnischen Gründen.
Also wir haben gedacht, dass wir ein bisschen.
Lustigerweise werde ich wahrscheinlich gerade, wenn diese Folge rauskommt, ne, wir haben ja relativ früh, wollen wir das ja raushauen, bin ich ehrlicherweise auf dem Weg nach Köln und gucke mir dies Jahr den Rosenmontagszug in Köln an. Und da switche ich dann von Sonntag Kinderkarnevalszug Hilau auf Montags Rosenmontagszug Köln auf Alaf um. Das ist
natürlich. Ach geil. Das ist von der Chronologie tatsächlich, mein Freund, ist das besser geplant als bei mir, weil ich werde am Montag das erste Mal so richtig feiern und zwar um 11 Uhr hier eingeladen im Büro von Phil Laude und Maria und so weiter, weil da geht der Zug direkt vorbei. Cool. Und da dann ab 11 Uhr schön bis, ich glaube, 15 Uhr bleibe ich dann da einscheppern. Und ab 16 Uhr bin ich dann beim Kinderkarneval.
Ach, das ist natürlich eine blöde Kombination.
Mit meiner Tochter und so. Ja, genau, das ist auf jeden Fall
also
falsch.
Also ich gehe natürlich mit meinen Neffen da immer gerne zum Kinderkarnevalszug. Das macht immer Spaß. Und also das wird bestimmt wieder, jetzt müssen wir ja wieder in dieser Zukunft. Wir müssen ja jetzt im Prinzip wieder in der Zukunft denken, als wären wir jetzt schon hier. Also war super gestern. Martin. Nee, war super gestern. Kinderkarnevalszug.
Und weißt du, was auch richtig geil war? Vorgestern, als wir zusammen im Weserstadion in Bremen waren.
Das dürfen wir natürlich auch nicht vernachlässigen. Ja. Wir bleiben beim Golf-Podcast, aber wir haben natürlich 125 Jahre Werder Bremen. Die sind im Moment sehr gut drauf und dementsprechend war das auch gut.
Und war es auch gut. Und es war die größte Choreo der Ultras-Stadion-Choreo, die es jemals in der Vereinsgeschichte gab. Und
was wir nicht vergessen dürfen, wir hatten keinerlei Diskussion, ob jetzt Hilau oder Halaf, weil in Bremen ist das völlig...
Moin. Ja, so Leute, jetzt, das war doch gut. 5 Minuten Rumlaberei, der eine liebt es, der andere nicht. Jetzt kommen wir zum golferischen Part. Möchtest du anfangen, mein Freund? Weil ich habe natürlich eine sehr schlechte Nachricht mitgebracht, von der du wahrscheinlich auch gehört hast, die wir kurz thematisieren müssen.
Ja, das können wir gleich. Ich würde ganz gerne nochmal eigentlich da einsteigen zu den Karnevalsflüchtlingen. Weil es ganz viele nutzen, ja, das habe ich auch wieder erfahren, die das nutzen, um wegzufahren, vielleicht sogar nochmal in Süden, nochmal ein paar Tage Golf spielen. Und das ist natürlich immer eine ganz gute Möglichkeit. Viele haben ja gerade im Rheinischen auch sowas wie extra so Brauchtumsfeiertage, genau, richtig, wo man halt dann von der Firma oder so irgendwie frei bekommt, und die Karneval feiern, freuen sich, und die nicht Karneval feiern, können das natürlich ganz gut dazu nutzen, um vielleicht mal über ein langes Wochenende oder so irgendwo hinzufahren. Da wäre natürlich neben den ganzen Pappnasen und sonstigen feierwütigen Menschen auch natürlich wieder den Appell an euch: Schreibt mal, wenn ihr irgendwo zum Golfen unterwegs seid in der rheinischen Zeit, und sagt mal, ob ihr noch unterwegs seid, ob ihr schon auf dem Weg zurück seid, weil wir haben ja nun mal schon Rosenmontag. Also das würde mich immer interessieren.
Und was ich auch ganz witzig finde, was meine Agentur auch immer macht: Man liebt irgendwie dann Köln, man liebt Karneval, aber dann flüchtet man doch, weil es einem jetzt über die Jahre dann zu viel geworden ist oder man vielleicht mal keinen Bock hat. Aber da, wo man dann spielt, zieht man sich vielleicht dann doch eine rote Nase an. Also so ein bisschen hat man dann doch noch die Liebe dazu im Kopf. Ne?
Was mir der eine oder andere natürlich berichtet hat, ist gerade die mit Karneval nicht so viel an der Mütze haben, an der Karnevalsmütze, ist die Tatsache, dass es natürlich schöner wäre, wenn sowas im Juni wäre.
Das stimmt.
Das ist halt Brauchtum, und das ist halt immer im Februar oder war, glaube ich, einmal Anfang März. Das war total weird. Und zwar, weil dann würde man wirklich mal irgendwie ein Golfresort auch in Deutschland anreisen oder bereisen. Und das geht natürlich nur bedingt. Wie gesagt, das Wetter hier scheint gerade bei mir die Sonne rein.
Aber es soll schon beschissen werden.
Es soll nicht so cool werden, und auch die Temperaturen und die Plätze sind dann einfach noch nicht so gut in Schuss.
Und das plus, du kennst ja meine Comedy-Nummer, und ich hasse es, das zu sagen, aber jetzt wirklich komplett Premium negativ gemeint, es geht so rum: Jeder ist angeschlagen, den ich kenne. Ja. Ich habe noch nie so viele Anfragen bekommen für: Tobi, wir haben einen Ausfall, willst du einspringen bei der und der Show? Hier bei Golfpost irgendwie, ja, der liegt flach. Ich selber schlepp das rum. Also jeder.
Aber du kennst deine Comedy-Show ja auch selber. Am Wochenende wird's besser.
So, am Wochenende soll es wärmer werden. Das heißt, das auf jeden Fall. Plus, was ich auch jetzt irgendwie gemerkt habe, ist, wenn du sagst, ja, Karneval, dann ist es ja dazu da, um zu sagen, meine ich, um die bösen Geister des Winters zu vertreiben. Ne? Also das ist ja auch so, warum man sich verkleidet und so weiter. Ich finde immer, da hat man sich aber stramm was vorgenommen mit Februar oft. Ne? Warum hat man nicht einfach gesagt, so komm, da gehen wir mal auf Nummer sicher, wie du gerade gesagt hast, nehmen wir den April. Da müsste ich doch mal nachlesen, warum das so überhaupt so gekommen ist.
Ich war letzte Woche in der lachenden Köln Arena, und ich habe gesehen, dass gerade mit dem Verkleiden und das mit den Geistern irgendwie das Licht beziehungsweise den Wind aus den Segeln zu nehmen, dem Winter, es haben einige geschafft. Es waren wieder Gestalten unterwegs, wo ich dachte, hui. Also Verkleidung wieder.
Ja, so kann man es auch
Verkleidung
sehen.
Ganz krass. Und für mich ist jetzt, um dann im Einstieg auch in die Golfthemen zu finden, einfach auch eine gute Möglichkeit, um vielleicht mal karnevalsfern sich mal ein bisschen intensiver darauf vorzubereiten, weil es ist halt die Hälfte der Hälfte. Einige sind weg, einige sind da. Das heißt, die Anlagen sind zum Teil sogar vielleicht richtig leer. Wenn man jetzt überlegt, irgendwie Rosenmontag mal auf den Platz zu gehen, und der Platz ist bei euch, so hoffentlich ist es so, offen und bespielbar, dass man auch das ganz gut nutzen kann, um einfach mal ein bisschen zu trainieren und mal ein bisschen auf den Platz zu gehen und mal mehr oder weniger, wenn man frei hat, seine Ruhe zu haben. Weil ich kenne das natürlich, montags auch mal so auf den Platz zu gehen, meistens natürlich an einem normalen Montag. Und ich kann da nur berichten, meistens ist es schön leer. Und man kann vielleicht auch mal einen zweiten Ball spielen und man kann auch mal wieder ein bisschen was ausprobieren. Also das ist auf jeden Fall eine ganz gute Möglichkeit. Das heißt, wenn ihr das heute Morgen hört, geht raus.
Geht los. Ohne Scheiß. Und schön mal ein Kölsch, beziehungsweise aus Steffen Benz Sicht ein Alt auf dem Montag brettern.
Ist oder macht's neutral und trinkt Pilz.
Aber das stimmt auch. Ein Reparaturpilz, falls ihr gestern unterwegs wart. Und Was ganz verrückt ist, wenn du das gerade so sagst, ist dir mal aufgefallen, man liebt beides. Ne? Man liebt, wenn an der Golfanlage was los ist, so dieses Soziale, dann so ein bisschen auf, also man mag gerne dann auch mit anderen spielen, aber wenn auch gar nichts los ist, feiert man das auch mega und denkt ja,
ich
so,
glaub, wow, jetzt ist so die, jetzt bin ich schon alleine. Ist so die Phase, wo wirklich alle sich auch freuen, wenn man mal wieder den einen oder anderen sieht. Ja? Also jeder, der noch nicht meine aktuelle Kolumne gelesen hat, bitte holt das nach. Ich werde es auch noch mal, posten. Und zwar geht es genau darum. Also ich habe dann gesagt, jetzt fangen die milden Temperaturen an und auf einmal sieht man wieder Gesichter und Personen, die als geschollen galten, weil sie halt einfach irgendwie 3-4 Monate nicht sichtbar waren. Und es ist auch schön, dass man wieder andere Leute sieht, die dann auch wieder einsteigen. Und das ist natürlich jetzt immer mal so ein bisschen die Zeit. Ne? Wobei, Obacht, Freunde, ich möchte jetzt hier keine schlechte Stimmung verbreiten. Aber im Zuge meines Geburtstages der letzten 2-3 Jahre kam immer noch Schnee. Und ich habe leider Anfang April Geburtstag. Also wir hatten wirklich die letzten 2 Jahre auf jeden Fall safe immer noch Schnee nochmal im April. Das hoffe ich natürlich dieses Jahr nicht. Aber auch wenn ich jetzt in blauen Himmel und Sonne draußen schaue und eventuell schon überlege, die Jacke wegzulassen, es kommt, glaube ich, nochmal der Winter.
Ja, schauen wir mal. So, jetzt Golf.
Ja, hat ja ganz Zeit gerade was mit Golf zu tun, Herr Freudenthal.
Ja, so, aber ich meine doch dieses richtige, echte, dieses alter Schwede, leck mich am Arsch, er wollte sich verabschieden mit Trompeten und Fahnen zum Masters und jetzt kann er nicht hin, weil Bernhard Langer hat in echt Achillessehnenriss.
Ja.
Einfach, wo ich sagen muss, das musste ich hier einmal thematisieren, auch wenn es mich nicht freut, natürlich nicht. Und ich kenne vom Squash die Verletzung, wo ich einfach denke, bedeutet das jetzt einfach, ich bin mal gespannt, ob er dann sagt, Karriereende. Also ob man dann nochmal so nach 9-10 Monaten anfängt mit einer Reha für die Achillessehne und sagt, ja, dann verabschiede ich mich halt 25-26 vom Masters. Klar, alles möglich. Ich kenne auch Leute, die dann stärker zurückkommen, auch nach einem Kreuzbandriss. Aber Achillessehnenriss, oieiei.
Weiß man denn schon die Hintergründe?
Nee, es war nur das, was ich heute Morgen hier intern gelesen hatte, weil ich mit der Golfpost-Redaktion gesprochen habe und auch vom Spiegel einen Artikel angezeigt bekommen habe. Und dann dachte ich so, krass, ich habe es gar nicht mitbekommen, obwohl es schon 3 Tage her ist oder so, dass die News raus ist.
Ja, also völlig bitter. Und jetzt ist er natürlich Sportler durch und durch. Trotzdem darf man nicht vergessen, er ist jetzt auch nicht mehr der Jüngste. Das heißt also auch gerade Muskulatur.
Ja, genau, das Witzige war, Schlagzeile war halt alterloses Wunder, Bernhard Langer.
Trotzdem arbeiten Muskeln und Sehnen auch in der Regeneration natürlich einfach nicht mehr so gut. Es ist ihm zu wünschen und es ist ihm wirklich auch zu wünschen, dass er seinen Auftritt bei den Masters trotzdem noch mal kriegt und sich entscheidet, da vielleicht noch mal aufzutien. Ja, bitter. So, ja. Also Verletzungen dieser schwereren Art, egal in welcher Sportart und egal wo, es ist immer bitter. Es ist immer bitter.
Ja, total. Also es ist für die, die es interessiert und noch nicht gelesen haben, ich habe es jetzt gerade mal hier geschaut in unserem Artikel, es war in der morgendlichen Fitnessroutine ist es passiert. Beim Fitnesstraining am Morgen. Ratatsch, da kam der Peitschenschlag und die Achillessehne
durch. Da wir ja ein bisschen früher aufnehmen, wie am Anfang schon thematisiert, wird die Woche über wahrscheinlich schon genug berichtet worden sein über die über den Vorfall. Ja, total bitter. Wir haben es natürlich jetzt gerade, ich sag mal, frisch die News frisch erhalten. Wahrscheinlich wird über Abläufe und was jetzt wie was vorgestellt. Vielleicht hat man mit ihm auch schon mal gesprochen, irgendwie seitdem wir jetzt hier die Folge raushauen. Aber bitter ist das auf jeden Fall, definitiv.
Ja, total. Ja, dann würde ich sagen, da kann die Berichterstattung nichts machen, weil es eine allgemeine Frage ist. Und die Frage vom Amateur an den Pro, von daher würde ich einfach meine erste Frage an dich stellen und bin sehr gespannt, wie du mir die beantworten willst, weil ich kenne natürlich die Antwort. Aber ich stelle sie im Namen aller Buddies. Mhm. Und zwar lautet die erste Frage, Steffen Benz, Carla Kolumna, wie vermeide ich einen verdammten, ekelhaften Dreipart?
Oh ja.
Wenn Sie dafür einen Zauberstab von Harry Potter dabei haben.
Den würde ich on top immer mitnehmen, aber das ist wahrscheinlich nicht die Lösung. Weil, also erstmal ist es ein bisschen mit Training verbunden. Jetzt ist gerade die Zeit, wo man Putten auf jeden Fall, in welchen Möglichkeiten auch immer, vielleicht auch zu Hause machen kann, wenn man jetzt keine Teppiche zu Hause hat wie ich, dann kann man sich auch irgendwie Reststücke in jedem Baumarkt oder so holen, um wenigstens ein bisschen putten zu können. wenn, also erstmal ist die Frage natürlich nicht so einfach zu beantworten, aber wenn mir jetzt sofort pauschal eine Sache einfällt dazu, ist, drei Putts zu vermeiden, ist nur dann möglich, wenn man die Längenkontrolle eines Putts oder der Putts verbessert. Das bedeutet also, wir haben zwei Faktoren, die jetzt maßgeblich entscheiden, ob ein Ball reingeht oder nicht. Das ist Richtungskontrolle und Längenkontrolle, hatte ich auch in der Form schon mal thematisiert. Und es ist die Längenkontrolle zu trainieren, weil, und das ist meiner Meinung nach der deutlich wichtigere Part, weil wenn man jetzt, sag mal, den ersten Putt, weißt du, Tobi, wie lang so ein Durchschnittsputt ist eines Mai-Handicappers und des Durchschnittshandicap-Spielers beim ersten Putt auf einem Grün im Durchschnitt auf 18 Loch? Also wie lang die Distanz ist?
Ich muss raten natürlich, mein Bauchgefühl sagt mir irgendwas zwischen 6 und 7 Meter.
Ja, ein bisschen
Meter.
Länger, so um die 8 Meter. Das heißt also, ja, krass. Also das heißt also, ein normaler Handicap-Spieler hat halt so ein ungefähr, also plus minus logischerweise, ist ja der Durchschnitt, ein 8-Meter-Putt. So, das heißt also, man müsste eigentlich wie ein Irrer diesen 8-Meter-Putt trainieren, mal 6, mal 10, also die Distanz, ich sag mal zwischen 6 und 10 Metern, um den Ball halt so nah dran zu bringen, dass man sich über den zweiten Putt gar keine Gedanken mehr machen sollte. Und genau das dadurch entstehen drei Putts, weil, und das müsst ihr alle mal für euch selber dann auch reflektieren, ist der zweite Putt, den man dann macht, einfach zu lang, um ihn auch gerne mal vorbeizuschieben. Und so entstehen drei Putts.
Und das ist aber das ist ja das Interessante. Würdest du also niemals an einen, also gibt es eine Meterzahl, gibt es eine Distanz beim Putten, wo du sagst, hier sollte es nicht mehr darum gehen, den Lochen zu wollen, sondern in die Nähe, also eine gute Länge zu spielen und in die Nähe vom Loch zu bringen? Oder sollte man trotzdem auch bei dem 8-Meter-Putt versuchen zu lochen, auch wenn es utopisch ist?
Also ich sage meinen Spielern in diesem mittleren Handicap, ihr braucht zum Beispiel Putts zwischen 3 und 6 Metern gar nicht trainieren, weil den habt ihr faktisch nie. Wenn man dann Handicap-Spieler unter 10 ist, 8, Handicap 3, 4, 5, also die ganzen, die dann vielleicht auf Birdie-Jagd auch gehen, die haben oft mal diese Distanz. Aber erfahrungsgemäß ist die Distanz weiter bei einem, also der erste Putt. Natürlich, Ausnahmen gibt's.
Wollte ich gerade sagen, der erste. Sorry, das ist mega interessant, was du gerade erzählst. Das ist ja auch so ein bisschen wie dieses, was war zuerst, das Huhn oder das Ei? Weil wenn du sagst, ihr braucht die 3 bis 6 Meter nicht trainieren und du trainierst immer die weiteren, weil die häufiger dein erster Putt sind, klar, dann kommst du im besten Fall, wenn du gut trainiert hast, danach immer auf einen 1 Meter, 2 Meter Putt.
Genau. Also ich
aber eigentlich haben wir ja alle voll auf 3 bis 5 Meter Putts, weil wir den ersten Putt verkacken.
Genau, richtig. Also ich lasse dann trainieren ab 6 Meter und näher als 3 Meter, weil man natürlich auch, klar, man chippt auch mal nicht so gut und hat dann 4 oder 5 Meter Putt, das ist natürlich schon so. Aber ich behaupte, wenn man mehr als 6 sehr verlässlich kann und weniger als 3, dann ist die Mitte dazwischen, ist halt dann auch umsetzbar, wenn man ein Gefühl für Längenkontrolle hat. Aber die Realität ist ja so, man geht aufs Puttinggrün, man trainiert, in Anführungszeichen, oder man macht sich warm und schmeißt dann so 2, 3 Bälle aufs Puttinggrün, puttet vom ersten Loch zum zweiten Loch, vom dritten Loch zum vierten Loch, puttet einmal, dreimal rum und sagt, jetzt bin ich warm und geht auf den Platz. Und die Löcher sind dann in der Regel 3 bis 5 Meter auseinander. Also völlig sinnbefreit. Darum geht weiter weg und dann geht es um Längenkontrolle. Und dann ist das Ziel natürlich, in eine Distanz zu kommen, wo man den Ball sehr sicher einlocht und dann fängt das so ab 50, 60, 70 Zentimeter an, wo man den Ball halt sicher locht. Also so eine 100%
Distanz. Und vor allen Dingen, und ich glaube, das Schlimmste, was man machen kann, ist dieses so, dass man sich eine Distanz ausmalt, wo man sagt, der muss rein. Ich glaube, das setzt auch voll viele unter Druck. Du solltest niemals bei 1,5 Meter so sagen, so, boah, wenn der nicht reingeht, peinlich oder der muss rein. Nee.
Also wir haben jetzt gerade, ein Kollege von mir hat das, glaube ich, auch gepostet vor kurzem, abfotografiert von der PGA-Tour. Da waren 20 Fuß und da war eine Tourdistanz von bei 20 Fuß, da war eine Tourdistanz von 20% gelochten Bällen. Das heißt also, wenn man sich als Amateur eigentlich den Druck nimmt und sagt, alles, was länger als 3 Meter weg ist, muss nicht reingehen, dann würde man schon auf jeden Fall viele Dreiputts vermeiden. Weil wir kennen alle die Situation, wir haben jetzt mal die Birdie-Chance aus 4 Metern, wir wollen den unbedingt lochen, sind ein bisschen vielleicht auch Adrenalin, hatten ein bisschen Adrenalin im Körper und machen auf einmal aus 2 Metern, lassen uns so ein 1,5-2 Meter Rückputt, den wir dann auch vorbeischieben. Und wir kennen das alle aus Birdie with Bogey.
Ja, ja, total. Übrigens, ganz kurz, die meisten werden es wahrscheinlich wissen, aber für die, die so ticken wie ich, 20 Fuß sind 6 Meter.
Ja, klar. Also, ja, klar. Ja, genau, richtig. Also 5, 6 Meter. Ich glaube, da war, glaube ich, 18 Fuß die Rede, aber so um die 20. Das heißt, jeder sollte sich dann halt auch bei so einer Distanz, wenn wir mal 5 Meter, nehmen wir mal 5 Meter als Beispiel, sollte sich keiner da hinstellen und dann die Intention haben, den Ball zu lochen, sondern jeder aus 5 Metern sollte die Intention haben, keinen Dreipad zu machen von da.
Ja, total. Und jetzt mal serious, wenn du so willst, weil wir ja immer sagen, putten kann er, aber das ist natürlich nicht weit hergeholt, weil ich wirklich gut putten kann. Ja, also, klar. Nee, ja. Wirklich jetzt. Also du wirst es ja nächstes Mal wieder sehen. Was mir voll geholfen hat bei so 3-Meter-Putts, und ich weiß nicht, was du da empfiehlst deinen Schülern, ist nicht so, ich habe früher immer tatsächlich den Ball so gepattet und habe an den Ball und das Loch gedacht. Aber in letzter Zeit richte ich mich einfach gut aus. Und dann ist mein einziger Gedankengang, diesen Putter durch den Ball durchgehen zu lassen in Richtung Loch. Also ich denke viel mehr an den Schläger tatsächlich, was der da tut, nachdem ich mich ausgerichtet habe und den... gut. Also vorher habe ich nämlich immer dann zu viel... Oh, weiß ich auch nicht. Ich kann es dir gar nicht beschreiben, warum das so ist. Aber wenn ich durch den Ball durchgehe, wie man es wahrscheinlich eher als Pro, wie du es bist, bei langen Schlägen als Tipp gibt, boah, dann putte ich so gut.
Ja, also
in Richtung Loch.
Bei Puttenkanner Freudenthal ist natürlich Gedanken und Abläufe, die sind ja nicht nachvollziehbar oft. Ja.
Menschlich.
Dementsprechend.
Nee, aber jetzt mal, deswegen habe ich gesagt, seriously, aber weiß nicht, was ich meine. Manchmal, man tippt den Ball zum Beispiel an. Ich sehe viele, die tippen den Ball so an beim Putten. Ja. Aber ich finde das mega wichtig, so durch den Ball auch trotzdem durchzugehen.
Ich bin ein Freund, was das angeht, von auch sehr bewegungsorientiert zu denken. Also zu überlegen, ich greife den Schläger, hab mein Setup eingenommen, was ja bei jedem so ein bisschen anders ist, greife den Schläger und dann versuche ich halt einfach meine Schultern zu bewegen. So, ne? Das heißt also eine gleichbleibende Bewegung, Rück- und Durchschwung zueinander gleich. Dass ein Teil Rück- oder Durchschwung eine andere Bewegungsgröße oder die Bewegungsgröße verändert wird, irgendwie so 1/3 zu 2/3, das ist auch langsam schon wieder überholt. Also da sollte man wirklich eine klassische Pendelbewegung erreichen und dann finde ich halt wahnsinnig interessant und auch sehr hilfreich, wenn man halt die Handgelenke so gut wie möglich ausspart und die Handgelenke gar nicht zusätzlich einsetzt bei so Distanzputts. Klar, wenn wir jetzt St. Andrews 60 Meter Putt halb übers Fairway, dann kann man vielleicht auch ein bisschen Handgelenke mit dazu nehmen. Aber wir gehen jetzt mal von so einem
Standard-Golf-Putt
aus und da die Schultern schön gleichmäßig zu bewegen, hilft halt schon wahnsinnig.
Das ist auch krass, wie man sich das antrainieren kann. Du weißt ja zum Beispiel, dass ich nicht chippen kann. Mhm. Und wie ich mir das antrainiert habe, auch mal aus so einem Vorgrün, beziehungsweise, ja, wie soll man das nennen? Vielleicht sogar vom Fairway aus. Ich liebe diese Putts, die du gerade beschrieben hast. Jetzt nicht vielleicht 60 Meter, aber erstmal macht's Bock, hat jetzt nichts wahrscheinlich mit guten Spielern zu tun. Es macht einfach Spaß und ich habe da echt eine gute Längenkontrolle bei so ganz weiten Putts.
Ich finde das sogar eine sehr smarte Entscheidung, früh den Putter zu nehmen, wenn es möglich ist. Also aus einer Rough-Situation natürlich nicht, aber alles, wenn du gepflegte Vorgrüns hast, warum nicht putten, gerade wenn du eine kurzgesteckte Fahne hast?
Und vor allen Dingen, dann finde ich, ist der Vergleich immer ganz gut, womit wäre ich zufrieden gewesen, wenn ich gechippt hätte. Weißt du, wie ich meine? Weil an dem Putter hat man immer den Anspruch, ganz nah ans Loch zu kommen. Aber wenn ich so einen 25-Meter-Putt mache, weil es irgendwie die Situation hergibt, grün nach oben, Fairway läuft aus, ist irgendwie dünn gemäht und ich liege dann so 3 Meter, ist aus meiner Sicht, der nicht chippen kann, so, ich bin zufrieden.
Genau. Ich finde ja immer noch den Spruch gut, putten, wenn putten möglich ist, chippen, wenn chippen möglich ist und pitchen, wenn pitchen möglich ist, vor vollem Golfschlag. Also eher putten statt chippen.
Was war das Letzte? Das Letzte, was
voller,
du gesagt hast,
habe ich auch akustisch verstanden. Und dann erst der volle Golfschlag. Also.
Ach, voller Golfschlag. Ich habe irgendwas mit Deutschland verstanden.
Also, wenn man putt vor chip, chip vor pitch, pitch vor voller Golfschlag. So die Idee. Und wenn man mal das runterbricht auf putten, dann puttet halt so früh wie möglich. Zurück auf den Dreiputt, weil du hast eine Sache noch gesagt, die finde ich auch noch mal ein bisschen rauserheben. Es geht halt darum, diesen Dreiputt zu vermeiden, es hat auch viel damit zu tun, dass man halt sich aus 5 Metern nicht vornimmt, den Ball einzulochen. Weil genau das führt dazu, dass man vielleicht ein bisschen aggressiver puttet, vielleicht das Tempo nicht mehr ganz so gut passt. Es ist schon immer so gewesen, dass wenn aus 5 Metern, sehen wir mal einfach das Beispiel 5 Meter nochmal, wenn die Richtung gut ist und die Länge passt, dann geht er auch rein. Ja? So, ja. Punkt. Und wenn aber die Richtung passt und ja, vielleicht ein bisschen Break und die Länge passt nicht, dann geht er halt wahrscheinlich nicht ein oder rein oder lippt. So, das heißt also, egal wo, ist die Längenkontrolle immer der wichtigere Part als die Richtungskontrolle. Das ist für mich ganz wichtig, dass man das nochmal, dass ich das nochmal ganz klar rauskristallisiere hier. Rausgebe, unterstreiche mit Textmarker.
Jetzt hatte ich einen Gedankengang. Aber Mann, ey. Also eine Sache wollte ich nicht vergessen, das habe ich mich immer gefragt. Weißt du eigentlich, du wirst es wissen, wie gut sind eigentlich die Trainingsgrüns an einem Golfplatz an die aktuelle Lage der Grüns auf dem Platz irgendwie angepasst? Weil sonst bringt ja eigentlich vorher, sich dann in so einen Flow zu bringen, fast gar nichts, weil du plötzlich auf dem Platz merkst, die sind ja viel schneller oder viel langsamer. Mhm. Oder meinst du, die mähen das Trainingsgrün ungefähr so wie auf dem Platz?
Normalerweise haben die Greenkeeper einen Ablaufplan, je nachdem, wo die Maschinenhalle steht. Und danach legen die dann fest, wie die mähen. Und da gehört meistens das Übungsgrün auch dazu. Also als Teil des Platzgrüns. Hab ich mich immer gefragt. Also die sagen dann nicht, ich sag mal, man hat 2 Übungsgrüns, dann sagen die halt nicht, wir haben 18 Grüns und 2, sondern die haben halt 20 Grüns und die mähen die mit einem Mal durch. Und das hast du aber ja auf dem Platz, die Frage kenne ich auch oft von Spielern, die ich betreue. Du hast aber ja auch auf Plätzen, wo du im Wald gelegen Schatten hast, auch eine ganz etwas andere Grünqualität als jemand, wo offen und frei mit Sonne und Wind. Komplett. Also unterscheiden tut sich's immer ein bisschen. Ich bin aber immer noch der Überzeugung, dass wenn man eine sehr gute Längenkontrolle hat und ein sehr gutes Gefühl hat für Ball und Schläger beim Putten, dann kommt man auch mit der Veränderung ein bisschen besser klar.
Boah, das, was du gerade meintest, auch mit diesen unterschiedlichen Grüns, ich finde da tatsächlich immer angenehmer, wenn dann plötzlich ein Grün überraschend schneller ist als das Grün davor, weil es irgendwie eine andere Lage auf dem Platz hat. Das Schlimmste finde ich immer, wenn du dich bei 6, 7 Löchern darauf eingestellt hast, oh, das sind schnelle Grüns, und dann, wie du gerade gesagt hast, bist du irgendwo so Schatten, Wald, vielleicht ein bisschen nass, und du lässt den so kurz, es ist so, wo du denkst, was ist denn jetzt passiert? Ja. Du tippst den so an und der... Das ist, und dann ist mir noch eingefallen, was du gerade eben meintest, dass du dann vielleicht zu viel Gas gibst, 5-Meter-Putt. Viele haben ja auch so Standardsprüche im Kopf. Beim Golf sagt man auch immer so, beim Putt sollte der Ball immer zumindest die Chance haben. Ne? Also zu kurz lassen ist ja
das Schlimmste. Ja, das ist aber auch überholt inzwischen eigentlich.
Und vielleicht ist das wollte ich mich gerade sagen, weil ich habe manchmal das Gefühl, das ist gar nicht dieser Spruch, und Spieler, die, weiß ich nicht, sagen wir mal Handicap irgendwas in den 30ern, die geben dann so Gas, weil sie wissen, ja, der Ball soll ja die Chance haben. Wie oft ich schon gesehen habe, dass jemand 5-Meter-Putt hat und danach wieder. Genau.
Also der Ball muss in den Distanzen die Chance haben, wo er vermeintlich auch lochbar ist. Und man sagt so, Golden 8 Feet sind da irgendwie so 2,50 Meter. Ich habe das so auf 3 Metern, das mal einfach eine grobe Summe. Alles unter 3 Metern möchte ich lochen. Und da möchte ich dem Ball natürlich auch die Chance geben. Aber wenn ich jetzt einen 12-Meter-Putt habe und der ist auf der Linie 40 Zentimeter zu kurz, dann kann ich mich natürlich ein bisschen darüber ärgern, aber ich liege immerhin noch 40 Zentimeter am Loch. Also habe in der Regel einen safen 2-Putt. Und dieses, der Ball muss die Chance haben, ist völlig überholt, weil es geht darum, den Ball so nah wie möglich an die Fahne zu bekommen. Ob jetzt ein bisschen vor, ein bisschen links, ein bisschen rechts, völlig egal.
Sorry, der Huster musste mal sein. Kennst du das, wenn du den länger zurückhältst? Oh Gott, ey, manchmal auch abends, wenn ich nicht will, dass meine Tochter wach wird, und ich liege da und kann nicht einschlafen, und dann immer dieses Zurückhalten vom Huster. Ja. Naja, das vielleicht, und vielleicht ist sogar auch überholt, das ist dann auch immer so entspannt für mich, wenn ein Pro, wie du jetzt sagst, gerade eben, nee, wenn du putten kannst, putte ruhig. Ich glaube, dieses Müssen, also welchen Schlag muss man in einer Situation nehmen, das kriegt man manchmal auch eingetrichtert, je nachdem, welchen Pro man in der Platzreife hatte. Ne, du fühlst einen anderen Schläger, aber du denkst so, ja, aber in der Situation muss man ja den und den Schläger nehmen. Weißt du,
ich verstehe, was du meinst. Es geht in erster Linie darum, dass man natürlich... Und so
man probiert sich dann so wenig aus. So, du gehst in den Bunker und nimmst immer das, zum Beispiel Sandwich. Wobei ich dann irgendwann für mich gemerkt habe, je nachdem, dass mein Lobwedge sogar manchmal ganz gut funktioniert.
Dafür ist Golf zu komplex, um zu sagen, ich würde halt schon, das Einzige, was ich vorgebe eigentlich immer ist, es wäre schon clever, wenn man auf dem Grün den Putter nimmt und alles, andere probier halt aus. Ja, also.
Ja, und halt andersrum gesehen natürlich kein Putter beim Par 5 beim Abschlag.
Aber auch ansonsten, wenn man sich damit wohlfühlt und hinterher der Putter nicht kaputt ist. Nein, aber du hast ja völlig recht. Also man sollte auch ausprobieren. Man sollte auch Lagen jetzt im Vorgrün immer da. Mal vielleicht auch beide Optionen. Ich versuche halt gerade im Gruppentraining immer auch sagen, jetzt nimmt man einen anderen Schläger, versucht mal was anderes, was ihr vielleicht nicht kennt, um vielleicht hinterher herauszufinden, okay, so schlecht ist die andere Alternative gar nicht.
Ja. Das passt ganz gut zur zweiten Frage von mir, was man in welcher Situation machen muss. Es gibt ja so Stellschrauben bzw. Tipps von Pros, wo man sagt, boah, das hat mir wirklich geholfen. Wir hatten das in einer Folge mal beim Thema Bunker, dass ich immer dachte, ich muss immer mehr Gas geben, weil ich liege ja im Sand. Ja. Ne? Und da hat mir mal jemand, ich weiß nicht mehr, wer es war, so einen Tipp gegeben, also ich glaube, das war dann in dem Moment ein Fünfer-Eisen, wo ich hätte eigentlich einen Sechser oder so nehmen müssen. Und da habe ich den Schläger eher so nicht durchgezogen, sondern auf den Ball drauf fallen lassen und hab die richtige Lage gehabt.
Im Bunker jetzt.
Ich kann es gerade nicht besser. Bunker, genau. Also ich habe mehr so mich auf den Ball fokussiert und habe den Schläger so drauf fallen lassen auf den Ball und ein bisschen weiter nach, ich glaube nach, jetzt weiß ich schon ich wieder nicht mehr. Ich glaube, ich habe ihn tatsächlich, man soll ihn ja ein bisschen, glaube ich, mehr nach rechts legen, aber ich glaube, in dem Moment war es irgendwie tatsächlich mehr auf links, was wahrscheinlich sinnlos ist, weil du dann wahrscheinlich den Sand eher triffst, oder?
Genau.
Okay. Hat jetzt nicht so viel Sinn gemacht, aber das Einzige, was wir uns da rausziehen aus der langen Tobi-Freundtal-Erklärungssituation, ist, dass ja manchmal doch einige Dinge dir helfen. So, in dem Moment hat es mir geholfen, ich kann mich nur nicht mehr dran erinnern. Super, gut gemacht.
Ja.
An unbekannten Pro irgendwo da draußen. Jetzt habe ich die Frage, es gibt ja hohes Gras, du siehst den Ball und der liegt gar nicht so beschissen in dem Sinne, also wo er liegt. Aber er ist halt unter hohem Gras, du weißt, was ich meine.
Ich finde es ganz geil, dass du so eine Bunkersituation erklärst und dann ja gar nicht die Frage aber gar nicht zum Bunker gestellt wird. Das ist genau das Gleiche wie, stellt euch mal vor, ihr seid auf dem Wasser und da kommt der Wind, ja? Stellt euch das mal vor. So, und jetzt meine Frage, wie hoch ist der kahle Asten? Weißt du so?
Genau, genau. So und so viele steigen im Bus ein. Wie alt ist die Oma?
Deine Frage bitte jetzt, weil alle sind verwirrt, ich eingeschlossen.
So, hohes Gras, du siehst den Ball. Der Ball selber liegt gar nicht irgendwie in einem Loch oder so, aber ist umgeben von dünnem, langen Gras. Ja. Jeder kennt das. In dem Moment hat ja wahrscheinlich jeder, glaube ich, der noch nicht die Frage gestellt hat, hat für sich selber Dinge entwickelt. Ich glaube, das Erste, was naheliegende ist, zwischen mir und dem Ball ist hohes Gras, weil irgendwie der Schaft auch dadurch muss, hau ich einfach viel doller.
Mhm.
Mhm. Das ist ja manchmal so die Intuition. Da wäre jetzt tatsächlich die Frage in so einer Situation, ob es da irgendwie einen Tipp gibt, was man da macht. Vielleicht sogar, dass man sagt, könnte man sagen, unspielbar. Nee,
ja, das macht ja, also jeden Ball, den man irgendwie nach vorne bringen kann, den braucht man nicht zwingend für unspielbar erklären, wobei ich ein Freund davon bin, den Ball schnell für unspielbar zu erklären, wenn es aussichtslos ist.
Weil jeder weiß, in der Situation dann gerne antworten, ist ja, dass du zwei Hacker haben kannst, weil du pölst voll dadurch, triffst den Ball nicht richtig, der landet wieder 2 Meter weiter im tieferen Busch, da knallst du wieder drauf und das macht ja mit deiner Psyche auch was. Dann knallst du da mit so 2 Meter Schlägen in Richtung Grün und hast aus einer 1, weil dein Drive im Busch lag, eine 5 gemacht.
Also es geht ein bisschen davon abhängig, was für ein Schläger. Also gerade wenn man einen Schläger mit viel Neigung nimmt, ist ja auch die Gefahr relativ groß, den Ball zu unterschlagen. Ja, da gibt es halt zwei Sachen, die immer das so ein bisschen helfen können. Entweder du kannst den Schläger einen Ticken kürzer greifen oder du legst den Ball ein bisschen mehr an den linken Fuß, um den Ball so leicht in der Aufwärtsbewegung zu treffen, um dann halt diese Fläche vor Boden, also Boden natürlich nicht mitnehmen, sondern so leicht touchieren, aber den Ball so leicht in der Aufwärtsbewegung zu treffen. So ein bisschen nichts vergleichen mit Schaufeln oder Löffeln natürlich, aber du hast dann vermieden, diesen Boden in der Abwärtsbewegung zu treffen oder ihn zu unterschlagen. Das sind zwei Sachen, die helfen. Was man natürlich auch machen kann, ist je nach Ballage, das müsste man jetzt natürlich von Ballage zu Ballage unterscheiden, ist natürlich die Situation zu gucken, dass man die Geschwindigkeit eher sogar reduziert und den Ball halt erstmal nur nach vorne treibt. Ja, ist dann ein bisschen davon abhängig, wie gesagt, auf wo du liegst und ob wo du drunter her musst oder sonstiges. Da wäre halt die Frage auch weniger Tempo und dann halt einfach ein Schläger, wenn möglich, mit weniger Loft, weil der ist natürlich nicht so leicht zu unterschlagen. Ja? Also wenn du jetzt ein Pitching Wedge, ist halt mal schnell zu unterschlagen. So ein Eisen 8 oder 7 ist dann schon eher wieder ein bisschen schwerer zu unterschlagen, weil du natürlich dann auch immer noch die Schlagflächenhöhe hast. Und dementsprechend, das sind so die Optionen, die mir jetzt spontan dazu einfallen, ohne natürlich genau die Lage zu kennen.
Ja, ist natürlich klar, ich wusste, dass du da nicht so die Antwort für hast, aber vielleicht auch sowas wie, dass man dann doch nicht, also man sollte sich fernhalten von dem Gedanken, dass man jetzt so richtig durchbumsen muss, sondern trotzdem vielleicht ja, diesen richtig, Flow beibehalten.
Richtig, schön. Ja, genau, richtig. Also genau das Gegenteil ist der Fall. Also man sollte eher schauen, dass man halt die Geschwindigkeit eher so ein bisschen reduziert und dann vielleicht über den Loft reagiert, um dann halt trotzdem auf die gleiche Länge zu kommen.
Ich liebe ja auch komplett dieses, das hast du bestimmt auch schon mal öfter im Bunker gesehen. Tatsächlich habe ich das noch nie gemacht, obwohl ich auch hier und da aggro bin.
Okay.
Wenn jemand dann so nach dem zweiten oder dritten Schlag in so einem Gras oder im Bunker dann einfach öfter und häufiger hinterherhaut.
Okay.
Also der hat schon abgeschlossen mit dem Loch und weiß Strich, aber du kennst das bestimmt. So Bunker, dann nochmal konzentriert. Ja. Bunker, er rollt zurück nochmal und den zurückrollenden Ball zum Beispiel im Bunker, haut er dann einfach nochmal und nochmal und dann drückt er den so hoch.
Ja, genau.
Der will
dann da einfach schöne, schnell raus. Da gibt es schöne Videos bei Social Media. Ich finde es immer ganz gut, dass so der fünfte Versuch dann einfach der Ball rausgeworfen wird.
Ja. Das wollte ich mich gerade auch sagen.
Ja, genau, richtig. Ja, klar, natürlich. Also, aber auch da muss man natürlich von Situation abhängig, das ein bisschen von der Situation abhängig machen, aber auch da wieder wirklich mein Appell zu sagen, okay, versuch's halt einfach aus, ne? Also natürlich dann nicht auf dem Platz und vielleicht in der Turniersituation nicht anfangen auszuprobieren, sondern einfach mal sich die Lage erstellen, irgendwie auf der Übungsanlage und dann einfach mal gucken, was habe ich für Optionen oder was gelingt bei mir am besten. Weil wir dürfen eine Sache nicht vergessen, weil auch natürlich die Schwungbahn, die Bewegungsstruktur und der Eintreffwinkel davon maßgeblich abhängig sind, welche Variante dann am besten funktioniert. Das darf man ja auch nicht vergessen. Also wenn jetzt jemand, ich sag mal, von außen kommt und einen steilen Eintreffwinkel hat und eher dieser klassische Slicer ist, der wird natürlich eher mal einen Ball leichter unterschlagen mit einem Schläger mit viel Loft, als jemand, der eher der Hooker ist und eher einen flachen Eintreffwinkel hat, weil der kommt natürlich auch wiederum ganz anders mit dem Schläger an den Ball. Darum gibt es da nie die Pauschallösung.
Ja, klar. Boah, jetzt gerade, wo du auch gesagt hast, krasser Slicer, hatte ich letztes Mal noch den Gedankengang. Dieses krass Slicen,
ja,
ne? Also jetzt in meinem Fall. Ich bin da manchmal sogar glücklicher drüber, als wenn ich den ganz in Ordnung treffe und der rollt so irgendwie in Richtung aus. Oder ich finde vielleicht sogar einen guten Abschlag nicht. Okay. Weißt du, so dieses wie so Dritter oder Vierter sein. Da bin ich lieber Letzter. Ja. Weil so ein richtiger Slice, da denke ich mir auch so, oh, habt ihr den Slice gesehen, ey?
Ja, gut.
Der ist ja mal einfach auf der dritten Bahn rechts.
Ja, gut. Manchmal sind die richtig schlechten auch wieder gut.
Boah, vom anderen Fairway rüber, genau. Anderer richtig. Winkel. Du so kann man die Sechs auch spielen. Ist ja Wahnsinn.
Richtig.
Okay, dritte Frage an den Pro. Prügeln war einfach mal durch, ist auch geil. Ist es für dich eine Option, einen Schlag zu beeinflussen? Es geht um den Abschlag. Ist es für dich eine Option, beim Abschlag den Abschlag eben zu beeinflussen durch das Auftien, durch ein verschiedenes Auftien? Ich gebe dir kurz ein Beispiel, damit du die Frage verstehst. Bei mir ganz extrem Gegenwind, weil ich nicht so ein guter Spieler bin, der den Schlag kontrollieren kann durch den Schlag selber oder durch länger greifen, kürzer greifen, durch irgendwelche Justierungen, was meinen Schlag angeht, denke ich manchmal so, ja, tiefst du halt jetzt tief auf oder ganz hoch auf und dann merke ich, kommt manchmal auch so ein Kauderwelsch bei raus,
gerade beim Drive. Ja, die Kombination, also kennt man natürlich oder hört man auch immer wieder, dass man das darüber, klar kann man das machen, was man aber immer in der Kombination machen muss, in dem Moment, wo man Teehöhe verändert, muss man auch Balllage verändern. Also, weil wenn du jetzt, ich sag mal, ein Driver wird ja in der Regel so ein bisschen vom linken Fuß gespielt als Rechtshänder und wenn man jetzt den Ball einfach nur kürzer auftien würde, dann würde man ihn dünn treffen, bei gleichen Parametern. Und das würde natürlich...
Warte mal, wenn du so stehst, wie du stehst, weil, ganz kurz für mich zum Verstehen, weil wenn der ganz hoch aufgetiet ist und der liegt immer noch komplett auf links, könnte es sein, dass du den so unterlöffelst.
Genau, also genau, richtig. Du würdest den Ball vertikal auf der Schlagfläche bei zu hoch auftieten, so ein bisschen unterschlagen, also ein bisschen oberhalb auf der Schlagfläche treffen.
Ja, ja.
Und wenn du niedriger auftiehst, den zu dünn, also mit der unteren Kante eher treffen. Und darum kann man das schon machen. Man muss aber die Position auch der Balllage etwas anpassen. Weil wir wollen den Ball trotzdem in der Aufwärtsbewegung treffen, im Idealfall bei einem Driver. Wenn man jetzt einen flachen Ballflug produzieren kann, kann man den Ball ein bisschen mehr zur Mitte legen, ergo ein bisschen mehr nach rechts. Aber dann kann man ihn auch ein bisschen niedriger auftiehen. Um halt, und das ist ja die einzige Idee, den Ball ein bisschen flacher abfliegen zu lassen. Bei Gegenwind sehe ich oft den Fehler, dass man halt mehr draufhaut, was halt eher ungünstig ist, weil das bringt halt mehr Spin und mehr Höhe dann schlussendlich trotzdem. Das ist also nicht so empfehlenswert. Ich mache das zum Beispiel aber nicht so gerne. Was ich aber ganz gerne mal mache, ist, wenn man starken Rückenwind hat, dass man den Ball einen Ticken höher auftiet, ein bisschen weiter nach links legt, um den Ball halt ein bisschen höher wegfliegen zu lassen, damit der Rückenwind den Ball noch ein bisschen mehr tragen kann. Aber das sind so Kleinigkeiten, wo man sich, wenn man nicht richtig sicher ist, eigentlich gar nicht mit beschäftigen sollte. Weil auch ein guter Drive getroffen auf der Schlagfläche mit Gegenwind ist immer besser als ein schlechter auf der Schlagfläche getroffen.
Ja, das, was du auch meintest mit der Balllage, die dann verändern, super. Also es liegt komplett nah und es liegt auf der Hand, aber ich hätte nie dran gedacht.
Ja, das ist schon die Kombination, ich gucke natürlich auf so Sachen immer anders, aber man muss sich auch trotzdem, ich bin ja auch ein Freund davon, dass jeder so ein Stück weit ein Golflehrer für sich selber wird, dass er sich vielleicht auch auf der Runde alleine helfen kann. Natürlich nicht in Gänze, aber so Kleinigkeiten. Und wenn man halt irgendwie den Ball verändert in Lage, verändert sich auch immer das daraus resultierende Ergebnis. Und dann muss man gucken, ob man dann vielleicht dann auch den zweiten Punkt noch mit anpasst.
Boah, sehr gut. Ich habe irgendwie das Gefühl, nach der Folge spiele ich eine bombige Runde.
Ja, im Mai. Wenn du nächstes Mal Golf spielst.
Ja, ich musste mal Termine durchgeben.
Ja. Grundsätzlich, eine Sache, wir sind mit den Fragen durch, ne?
Mit den drei Fragen sind wir durch, genau. Also wir haben natürlich noch ein paar,
Eine Sache noch, in eigener Sache, ich würde ganz gerne dieses Jahr wieder 1, 2, 3 Turniere spielen und unter anderem auch Pro-Ams. Wenn sich also, liebe Hörer, der ein oder andere dafür interessiert, mit mir mal ein Pro-Am zu spielen, vorwiegend natürlich im Raum NRW, weil ich wollte jetzt nicht wahnsinnig weit fahren müssen. Das ist auch dann häufig an den Montagen, wo ich frei habe und wo die PGA of NRW dann auch hoffentlich wieder zahlreiche Turniere organisiert, dann bitte meldet euch gerne bei mir per DM und kann dann gerne mal ein Ründchen mit mir drehen in dieser Turniersituation. Pro-Ams sind in der Regel nicht vorgabewirksam oder wie man jetzt neudeutsch sagt, nicht Handicap-relevant, aber trotzdem eine ganz coole Runde, vielleicht auch um mal ein paar Fragen zu stellen und ein bisschen zu quatschen. Also wer dazu Bock hat...
Ja, Handicap übrigens auch ein richtig uriges deutsches Wort.
Wer zu Bock hat, ich würde ganz gerne dieses Jahr wieder ein bisschen mehr in dieses Turnierwesen, das ist jetzt mein Vorhaben jetzt, wie das in ein paar Monaten aussieht, weiß nur der liebe Gott, aber ich habe auf jeden Fall vor, wieder ein bisschen zu spielen und wer Interesse daran hat, lasst es mich wissen.
Geil, gute Idee. Der liebe Gott weiß, dass ich kein Igel spiele. Geil, oder? Habe ich gerade komponiert.
Sauber.
Sehr gut. Das war gar nicht geplant. Also ich wollte jetzt gar nicht für die Golfpost-Tour Werbung machen. Ist aber geil, weil wir beide auch schon mal mitgespielt haben. Ist auch nicht vorgabewirksam, auch nicht Handicap-relevant. Ist ein Texas Scramble-Event. Das heißt, macht einfach ultra Bock zu zweit spielen im Team. Und da auch super gerne entweder mir schreiben und ich mache das dann über die Golfpost. Oder halt anmelden und vielleicht, wo wir dieses Jahr oder falls wir dieses Jahr noch kein Golf Buddies Event haben sollten, glaube ich, könnte das auch mal eine coole Gelegenheit sein, wenn wir beide vielleicht ein Team bilden, dass vielleicht so 1, 2 andere Buddies auch mal mitspielen, dann kann man sich da auf jeden Fall mal treffen. Ist mir gerade mal so spontan eingefallen.
Wir können uns über den 2. Juni mal Gedanken machen. Der ist nämlich wieder
Ja, warte, ich guck gerade, warte, genau, Hösel, also so, damit ihr das mal gehört habt, ne, also es geht im Mai los, tatsächlich sogar am 1. Mai, da wird der eine oder andere von euch ja einen Baum stellen müssen, wollen, 1. Mai geht's los und dann, wenn man jetzt mal so immer im 3-4-Tages-Takt denkt, ist es Köln, Kassel, Hamburg, Berlin, Heilbronn, Düsseldorf, von daher so gerade zwischen Mai und Juni, ja, Norden, Osten, Westen gerade dabei gewesen, sehr gut.
Ja, so. Immer eine ganz coole... cooles Event. Und was wir natürlich auch nicht vergessen wollten, oder ich wollte es auf jeden Fall nicht, weil ich habe es mir aufgeschrieben, es könnte ganz gut sein, dass ich bei der Rheingolf am Sonntag zugegen bin. Und dementsprechend, ihr habt ja auch selber eine Bühne und da wird es bestimmt genau. auch ein paar Gesprächspartner geben.
Ja, aber vielleicht ja dich
vielleicht auch. Vielleicht auch mich, das müssen wir nochmal bequatschen, je nachdem, wann ich wie auch wo da sein kann. Aber
ja, ich bin Sonntag nicht da, aber ich gehe jetzt mal in die Redaktion weiter, dass du da bist. Okay, weiter.
Besucht die Messen, die jetzt so anstehen. Hansegolf kann ich leider dieses Jahr nicht sein.
Aber Hansegolf ganz geil, weil da waren letztes Jahr auch 2-3 Buddies, die aktiv mich beim Eingang angesprochen haben, die auch richtig, richtig cool drauf waren. Ich weiß gar nicht, ob Heidegolfer dabei war, ich meine schon, aber ansonsten noch so 2-3 andere und das ist immer ein gutes Gefühl. Also haut mich ruhig auch auf so eine Art an, wie man es eigentlich vom Ballermann gewohnt ist. Ne? Also ruft ruhig, ey Buddy! Hey, Golf Buddies. Ja, genau, so, das kenne ich, da bin ich nämlich sehr gewöhnt dran, jetzt wo ich auch den Quatsch Comedy Club mal auf diesem TUI Mein Schiff moderiert habe, da ist meistens, wenn man dann im Tausender Theater gespielt hat am nächsten Tag auch am Buffet, das auch so ein bisschen die Manier, dass man mal so schnell ne, so eine witzige Nummer um die Ohren geknallt bekommt. Hey, Freundheim, Mahlzeit.
Ja, genau, richtig.
So.
Ja, sehr gut, sehr gut. Okay. Ja, aber das ist...
Aber knackige Folge dann, 3/4 Stunde. Oder hast du noch irgendwas, was dir auf der Seele liegt? Vielleicht kann man ja auch mal sagen, so der Pro will dem Amateur spontan was fragen.
Ja, ich...
Aber spontan ist ja immer schwer, ne?
Ich habe wirklich mal eine spontane Frage an dich. Wann sieht man dich denn wieder mal in der Nähe? Für einen Auftritt? Was? Ja, hier... Was ist denn so geplant?
Ja, überall, andauernd. Ja.
Also, dann bitte nicht so umfangreich, dann geht mal bei ihm auf die Seite und hört euch mal an, was er so zu erzählen hat.
Hier, an alle Buddies, ach, das hört ihr ja erst nächste Woche. Ich wollte gerade sagen, Mittwoch Nightwash in Kaiserslautern.
Ja, ist aber ja jetzt diesen Mittwoch, oder?
Nee, leider, genau, ihr hört es ja am Rosenmontag, deswegen. 15. Ihr könnt, wenn ihr zur Hansegolf geht, oh ja, an alle Golfer, am 16. geht die Hansegolf los. Am 15. spiele ich in Hamburg, Barmbek oder so, bin ich 20 Minuten. Alle Infos auf meiner Seite. Und am 16. abends, freitags abends nach der Hansegolf, spiele ich im Moin Haha Club im Schanzenviertel, zwischen Reeperbahn und Schanzenviertel.
In der Zeit, wo er das uns hier gerade erzählt, ihr seht es natürlich nicht, wippt er mit dem Stuhl hin und her. Da wird mir ein bisschen komisch. Ich denke, ich bin auf dem Schiff. Ja. Weil er gerade so richtig im Redefluss war. Also besucht ihn in seinen Shows und wer ein bisschen Golf lernen will, besucht mich in Jewels Mountain. Und
liebe Jewels Mountain.
Und dann würde ich einfach mal uns allen einen schönen Rosenmontag wünschen. Den Jecken, Hilau oder Alav oder beides. Und natürlich wieder eine schöne Golfrunde in den nächsten Wochen.
Ja.
So.
Schönes Spiel und wenig vor.
Schönes Spiel und wenig vor. Ich bin in der Zeit, wie gesagt, ja, Rheingolf. Rheingolf ist das nächste Event, was wir, glaube ich, dann haben. Plus meine PGA-Konferenz, die jetzt wieder ist in Kassel. Da freue ich mich schon drauf. Wieder coole Redner. Organisiert die PGA. Und ansonsten bin ich fleißig am Worken.
Sehr gut, sehr gut.
Also, bleibt gesund.
Leute, macht Idiot und haut diesen Ball ins Loch, verdammt nochmal.
Genau. Vermeidet 3 Putts.
Haut rein.
Ciao, ciao.